111 Kilometer Akten.
Für die Interessen der Arbeiterklasse.
Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von 111 Kilometer Akten in einem neuen Jahr 2021. Ich bin Dagmar Hofestedt, die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen.
Und ich bin Maximilian Schönherr. Ich habe das Archivradio vor vielen Jahren erfunden und bin Journalist vor allem für den Deutschlandfunk. Wir haben heute einen Spezialgast. Ja, wie würden Sie sich vorstellen?
Ja, ich würde sagen, der Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik.
Oh, der volle Titel.
Ich habe früher gedacht, die BSTU, weil ich irgendwie, weiß ich jetzt nicht warum, aber es ist der BSTU, weil es eben der Bundesbeauftragte ist. Wollen wir mal gleich einsteigen mit der Frage, was wird aus dem Bundesbeauftragten eigentlich in diesem neuen Jahr?
Der Bundesbeauftragte ist eine obere Bundesbehörde und diese Bundesbehörde als Stasi-Unterlagenarchiv auch wahrgenommen, geht über in das Bundesarchiv. Und die Arbeit, die hier geleistet wird im Stasi-Unterlagenarchiv, wird in Zukunft im Bundesarchiv unter dem Dach des Bundesarchivs geleistet, aber sichtbar eigenständig mit einem eigenen Vizepräsidenten oder einer eigenen Vizepräsidentin und vor allen Dingen mit den vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die bisher die Arbeit geleistet haben. Und zusätzlich wird es einen Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur geben, der sich ganz konkret um die Menschen kümmert. Das heißt, aus dem Bundesbeauftragten für die Akten wird ein Bundesbeauftragter für die Menschen, der dafür da ist, dass die Anliegen der Opfer in der Politik gehört werden, der dafür da ist, dass die Probleme der Opfer gelöst werden, der dafür da ist, dass man den Opfern gerecht wird.
Was ja oft in der Berichterstattung, die ich ja doch etwas intensiver verfolge, weil wir ja die Pressearbeit machen für die Einrichtung, oft verwechselt wird, ist, dass wenn man sagt, dass der Bundesbeauftragte oder das Stasi-Unterlagenarchiv Teil des Bundesarchivs wird, dass die Akten dann nach Koblenz gehen, weil das Bundesarchiv seinen Sitz in Koblenz hat. Das ist eine von den größten Missverständnissen. Die hat aber auch einen historischen Vorlauf, denn es ging ja darum, den Zugang zu den Akten in der deutschen Einheit auch durchzusetzen. Und da war das immer so eine Drohgebärde, dass die Akten dann lieber doch gleich ins Bundesarchiv gehen und dort dem Bundesarchivgesetz unterliegen und damit eigentlich für das, was in den letzten 30 Jahren passiert ist, nämlich die Aufarbeitung mit Hilfe dieser Akten, dafür gar nicht mehr zugänglich wären. Und das Schreckszenario, sage ich mal, geistert immer noch mal wieder so durch die Berichterstattung. Wie kann man das eigentlich oder warum ist das eigentlich so? Habe ich mich öfter schon gefragt.
Ja, weil natürlich immer wieder gesehen worden ist, dass die Akten Akten sind, die genutzt werden sollen, um darin zu lesen. Aber das Entscheidende ist, dass diese Akten einen besonderen Charakter haben als Hinterlassenschaft einer Geheimpolizei und dass sie einen Symbolwert haben, nämlich dass sie eine Errungenschaft der Friedlichen Revolution sind. Es ist eine Errungenschaft, dass die Akten gesichert und geöffnet worden sind. Und das ist etwas, was jetzt der Deutsche Bundestag nochmal betont hat, indem er klar und deutlich gesagt hat, diese Akten sollen auch sichtbar, eigenständig an den historischen Orten dargestellt werden. Diese Akten sollen dort auch dieses Symbol verkörpern. Das heißt, diese Akten bleiben in den ostdeutschen Ländern, an den historischen Orten, in der Stasi-Zentrale in Berlin, aber auch in den ostdeutschen Ländern, in Leipzig, in Erfurt, in Rostock, in Halle und auch in Frankfurt-Oder, dort, wo die Menschen die Akten erobert haben und sie heute zur Nutzung bereitstehen.
Das ist aber schon ein Teil weniger an Standorten, als wir das jetzt haben, wo die Akten liegen. Du hast ja schon, also es ist ja aufgezählt worden, dass es am Ende insgesamt 6 Standorte mit Akten gibt, aber wir haben zurzeit einen Standort in Berlin an 2 Orten und 12 Außenstellen. Ne?
Das ist ein Teil der Reform, dass es darum geht, für die Zukunft die Akten archivgerecht zu lagern, damit sie auch den nächsten Generationen zur Verfügung stehen. Und deswegen ist es wichtig, dass hier Investitionen getätigt werden, dass Archivneubauten errichtet werden. Und in dem Sinne hat man sich orientiert an den Bundesländern. Das heißt, pro Bundesland wird es einen Archivstandort geben, wo ja wirklich dann die Voraussetzungen Voraussetzungen geschaffen werden, dass die Akten archivgerecht gelagert werden, dass dort auch digitalisiert wird, dass ja Kompetenz und Ressourcen gebündelt werden in den jeweiligen Ländern und an den Orten, wo kein Archivzweckbau errichtet wird, dort werden weiter natürlich die Angebote, die Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung gestellt. Das heißt, es gibt Informationen, es gibt Akteneinsichtsanträge, es gibt Akten lesen als Möglichkeit und natürlich auch Beratung der Bürgerinnen und Bürger. Und Information heißt ja auch, dass man informiert, welche Möglichkeiten der Nutzung gibt es, auch wie ist das Archiv entstanden und was ist der besondere Charakter und der Symbolwert des Archivs.
Ich möchte mal zurückgehen in den Anfang von diesem Archiv und von dieser Behörde. Damals gab es doch eine Diskussion, ich habe das damals nicht verfolgt, aber habe es später nachgelesen. Es war also lange auch vor Ihrer Zeit, was die GAUK-Behörde damals, dass die Diskussion war, soll man diese Akten eigentlich vernichten? Man hat es ja teilweise gemacht. Also die Disketten von den Computern, die sind ja aus irgendeinem Grund nicht mehr so da. Können Sie uns mal gerade aufs Laufende bringen, was die Diskussion damals war und wie das dann anders wurde. Das heißt, das Archiv ist erhalten geblieben.
Ich kann darüber auch als Zeitzeuge berichten, denn ich war damals als Journalist unterwegs. Ich war bei der Besetzung der Stasi-Zentrale hier in Berlin dabei und wir haben dann als Kamerateam der Sender Freies Berlin von der Redaktion Kontraste, die für die ARD gesendet haben, haben wir das Bürgerkomitee begleitet, was damals diese Auflösung der Stadtsicherheit mitorganisiert hat und begleitet hat. Und in dem Sinne haben wir diese Diskussion um die Frage Akten bewahren oder Akten vernichten, intensiv verfolgt. Wir mussten miterleben, wie elektronische Datenträger vernichtet worden sind und waren sehr erschrocken. Und bis heute frage ich mich manchmal, ob ich da hätte nicht meine Rolle als Journalist verlassen sollen und einfach diese Unterlagen, diese Datenträger über Nacht klauen und sicherstellen sollen. Aber im Endeffekt haben wir es nur dokumentiert. Aber dieser Bericht hat dann nochmal die Diskussion um die papierende Hinterlassenschaft nochmal befördert. Und da haben sich doch am Ende auch die Vertreter des Bürgerkomitees durchgesetzt, die immer wieder gesagt haben, ein Geheimdienst ist geheim und er wird so lange weiterwirken, solange die Akten nicht öffentlich gemacht werden. Und ich glaube, das war eine richtige Entscheidung dann später, dass die Akten dann auch öffentlich gemacht worden sind, weil nur so konnte man das Weiterwirken der Stasi endgültig verhindern.
Kann man das denn an irgendwas messen, dass das wirklich auch so gewesen ist? Ich meine, letztendlich sind die Akten seit 30 Jahren offen und all das, was man sich von ihnen versprochen hat, könnte man ja jetzt sich mal angucken, was ist in 30 Jahren passiert? War das wirklich dazu da, zu demystifizieren?
Ja, das Entscheidende war ja die Gründe auch, die aufgeführt worden sind, warum man sie geschlossen halten will. Es gab den ersten Grund, dass man gesagt hat, es gibt Mord und Totschlag. Da werden die Leute Erkenntnisse gewinnen, wer sie verraten hat oder wer sie ins Gefängnis gebracht hat, sodass sie dann sich rächen wollen. Die Praxis hat gezeigt, dass das nicht erfolgt ist. Das Zweite, was kam, ist, dass die Persönlichkeitsrechte missachtet werden. Da hat der Gesetzgeber, der Deutsche Bundestag, doch hier wirklich ein Clou gelandet, in dem ein Stasi-Unterlagengesetz geschaffen worden ist, was Transparenz des staatlichen Handelns, sprich auch der Tätigkeit der Stadtsicherheit herstellt. Das heißt, dass die Namen offengelegt werden, die Verantwortung beschrieben wird, aber gleichzeitig Datenschutz an den Stellen, wo es darum ging, die Rechte von Betroffenen zu sichern. Und die 30 Jahre schon fast der Akteneinsicht, die vielen Millionen Anträge haben bewiesen, dass es für viele Menschen ein Gewinn war, in diese Akten zu schauen. Denken Sie mal dran, die vielen tausenden Menschen, für die es notwendig war, dass sie Belege vortragen, um rehabilitiert zu werden, dass sie aus politischen Gründen im Gefängnis gesessen haben, dass sie das beweisen. Das hat Auswirkungen für Entschädigungen, das hat Auswirkungen bis zur Rente und vor allen Dingen, das hat Auswirkungen auch für die gesellschaftliche Anerkennung, dass man halt nicht als Krimineller gilt, sondern als jemand, der für Menschenrechte eingetreten ist und deswegen im Gefängnis saß.
Was passiert denn mit diesem Stasi-Unterlagengesetz jetzt, wenn dieses Archiv eingegliedert wird ins Bundesarchiv?
Das ist ganz, ganz wichtig, dass dieses Stasi-Unterlagengesetz weiter gilt. Denn es hat sich über Jahrzehnte bewährt. Es ist eine wichtige Grundlage des Zugangs zu den Stasi-Akten. Hier gibt es hohe Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gibt eine Rechtssicherheit. Und ich hatte es vorhin schon erwähnt. Es ist wirklich hier gelungen, diesen Spagat hinzubekommen, Transparenz herzustellen des staatlichen Handelns und Datenschutz für die Betroffenen. Und das ist etwas, wo man sagen kann, das Stasi-Unterlagengesetz war eines der ersten Informationsfreiheitsgesetze, die es ermöglicht, dass sozusagen dieses Archiv demokratisiert worden ist, dass sie die Gesellschaft sozusagen dieses Archiv nutzen kann.
Das Stasi-Unterlagengesetz wird quasi unter dem Bundesarchivgesetz weiter gelten. Das heißt, es wird im Bundesarchivgesetz ein Paragraph eingefügt, der sagt, für die Stasi-Unterlagen gilt das Stasi-Unterlagengesetz im Zugang. Und das ist dann entsprechend überarbeitet worden, weil ja dann der Bundesbeauftragte als Figur oder als institutionelle Verfassung dann nicht mehr auftaucht. Ne? Aber nochmal zurück zu dieser Bewertung, Analyse. Sind die Hoffnung oder die Erwartung oder das, was man dachte, mit dem Aktenzugang erreichen zu können, erfüllt worden? In der Beschreibung von Millionen von Menschen, die Zugang hatten und sich auseinandersetzen konnten mit dem Wirken der Stasi. Ist dafür nicht tatsächlich eine eigene Einrichtung vielleicht auch wirklich notwendig? Es gibt ja durchaus Menschen, die sagen, naja, das ist schon errungen worden, auch in dieser Verfasstheit einer eigenen Behörde. Das ist was Sichtbares, das macht die Bedeutung klar dieser Akten für Gesellschaft, auch die Finanzierung einer eigenen Einrichtung. Und jetzt lässt man diese Einrichtung quasi als eigene Einheit nicht mehr weiter existieren. Das ist doch auch eigentlich wieder eine Minimierung ihrer Bedeutung.
Ich glaube nicht, dass es eine Minimierung ihrer Bedeutung ist, sondern es ist etwas, was jetzt auch für die Zukunft nochmal eine andere Einordnung ermöglicht. Es ist alles zu seiner Zeit, denke ich, wichtig. In den 90er Jahren war es wichtig, dass diese besonderen Akten auch in einer besonderen Verwaltung sind, mit einem Bundesbeauftragten, der nochmal parteiunabhängig damit umgeht und der dafür sorgt, dass diese Akten nicht missbraucht werden. Aber wir haben jetzt eine Entwicklung, die es ermöglicht, dass diese Akten eingeordnet werden in das Gedächtnis der Nation, dass wir diese ganzen Angelegenheit als gesamtdeutsch betrachten und dass wir auch, wenn wir die DDR betrachten, die SED-Diktatur insgesamt betrachten. Man muss schon sagen, dass es durch die Existenz des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, dass es mit dem Blick auf die Stasi eine Fixierung gab, die doch auch die Realitäten in der DDR verzerrt haben. Dass die Konzentration in der öffentlichen Diskussion auf das Thema Staatssicherheit doch überwogen hat. Und das hat ein bisschen abgelenkt auch von anderen Verantwortlichkeiten, von der Verantwortlichkeit der SED für das geschehene Unrecht, aber auch vor allen Dingen abgelenkt von dem Alltag in der Diktatur, von den vielen Dingen, die in dieser DDR passiert sind, an Unrecht, die nichts mit Stasi zu tun hatten, von den vielen Einschränkungen, Eingriffen in das Leben von Menschen, die irgendwo im Betrieb ihre Meinung gesagt haben oder von der Universität geworfen worden sind, weil sie nicht staatskonform waren, bis hin zu Bereichen wie der Kultur und des Sportes, wo Menschen ausgegrenzt worden sind. Da war nicht immer die Stasi aktiv. Und da gab es viele, viele, die hier das Unrechtssystem mitgetragen haben. Und so gilt es sozusagen insgesamt den Alltag in der Diktatur zu betrachten. Und da glaube ich, kann die Einordnung unter das Dach des Bundesarchivs auch symbolisch wirken und vor allen Dingen auch in den Zugängen zum Archiv nochmal eine bessere Verzahnung der Recherchen stattfinden.
Wenn ich ins Bundesarchiv gehe oder da eine Anfrage stelle, ich will den Stammheim-Prozess gegen die Rote Armee-Fraktion mir angucken, was da an Akten da ist, was auch vom BND vielleicht teilweise da schon historisch da eingepflegt wurde, ich glaube im Moment noch nichts, dann stelle ich einen Antrag, der hat mit mir persönlich gar nichts zu tun. Ich bin jemand, der das quasi von außen recherchiert, als Journalist oder als Wissenschaftler oder was auch immer. Wird es genauso dann passieren mit den Stasi-Akten oder gibt es dann ein getrenntes Portal oder eine andere Anlaufstelle, die ich anmaile, um dann eine Auskunft von da zu bekommen? Oder ich gehe mal auf das zurück, was Dagmar gerade sagt. Das hat ja so einen Leuchtturmeffekt. Im Moment, man weiß, der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen ist eine Behörde. Da bin ich mit den DDR-Geschichten gut aufgehoben. Da finde ich das, was ich finden will, eventuell. Wird dieser Antrag anders sein, wenn das Ganze beim Bundesarchiv ist?
Also beides kann man sagen. Wir haben natürlich das große Interesse, dass im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer vieles vereinfacht wird. Meine Vision ist, dass man einen Antrag stellt mit seinem Anliegen und dann gezielt geleitet wird in die verschiedenen Bestände, die unter dem Dach des Bundesarchivs sind. Das heißt, dass man dann in den DDR-Beständen der Ministerien, dass dort recherchiert wird, dass aber bestimmte Fragestellungen im Stasi-Unterlagenarchiv dann recherchiert werden können. Und so kann über einen Antrag, den der Nutzer stellt, sozusagen dann auch die unterschiedliche Gesetzesgrundlage herangezogen werden. Und dann geht es in die speziellen Recherchen, weil das Stasi-Unterlagenarchiv arbeitet dann weiter auf der Grundlage des Stasi-Unterlagengesetzes. Und da gibt es halt die Zugangsmöglichkeiten, die einmal die persönliche Akteneinsicht betreffen, die sehr speziell ist, auch in der Recherche. Und dann gibt es die Möglichkeiten, die Forscher haben, die Medien haben, wo auch nochmal ein besonderer Zugang gerade auch für die politische Bildung möglich ist. Und hier sind natürlich andere Antragsformen und andere Recherchemöglichkeiten gegeben. Aber entscheidend ist, dass wir uns immer an dem Interessen der Nutzerinnen und Nutzer orientieren und hier bestmöglich diese Antragsmöglichkeiten entwickeln werden.
Man kann vielleicht auch sagen, dass doch auch zwei leicht unterschiedliche Archivkulturen dann unter einem Dach sich begegnen. Wir sind ja als Einrichtung doch mit relativ vielen Mitarbeitern ausgestattet, Mitarbeitenden, über 1350. Das Bundesarchiv hat 450 ungefähr weniger. Das heißt, wir sind sogar eine größere Gruppe unter dem Dach des Bundesarchivs. Und wir sind natürlich gar nicht in dem Sinne, also wir haben zumindest diese Tradition, dass wir uns den Antrag stellen, wenn sie denn Opfer der SED-Diktatur waren, auf eine bestimmte Art und Weise verpflichtet fühlen. Und das ist quasi kulturell durchaus ein Unterschied. Wir haben ja das sogar bis in die Kostenverordnung runterdekliniert. Wer ein Betroffener war von Stasi-Unterlagen, muss keine Gebühren zahlen für eine Akteneinsicht. Das ist für das Bundesarchiv unvorstellbar, weil man natürlich überhaupt nicht so, wie Maximilian Schöner das gerade beschrieben hat, sich Gedanken darüber macht, wer da kommt und wieso. Das ist einem Archiv in der Regel egal. Das Archiv will den Nutzerinnen und Nutzern bestmöglich das zur Verfügung stellen, was die wollen. Und wir haben durchaus eben auch nochmal diesen Blick immer wieder auf die Aufarbeitung von Unrecht. Das ist schon eine leicht andere Kultur, auch wenn wir gleichzeitig natürlich das klassisch-archivische machen, erschließen, Archiv aufbereiten und Historiker und sonstige Wissenschaftler und Forscher die Akten zur Verfügung stellen. Was passiert denn dann mit diesen beiden Kulturen unter einem Dach?
Was mir wichtig ist, dass der Service, der jetzt da ist, und das ist schon ein besonderer Service, gerade die Beratung von Betroffenen, die erstmalig in ihre Stasi-Akte hineinschauen, oder denken wir an die Angehörigen von Verstorbenen, die ja auch das Recht haben, diese Akte zu schauen, die werden natürlich auch betreut. Dort werden Dinge erläutert und dort werden auch Dinge abgefangen, auch menschlich natürlich Hilfestellung geleistet, weil doch viele Erkenntnisse doch auch erschreckend manchmal sind. Da sind wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da und beraten dort auch psychologisch, wie man mit solchen Situationen umgeht. Aber auch Forscher und Medien haben eine sehr intensive Betreuung, weil die Bestände des Stasi-Unterlagenarchivs, das ist kein normales Archiv, so wie im Bundesarchiv bestimmte Dinge abgelegt sind, die Hinterlassenschaften eines Ministeriums der Bundesrepublik Deutschland. Dort sind repräsentative Akten herausgesucht, die sozusagen leicht recherchierbar sind, weil sie ganz bewusst gezielt ausgesucht worden sind. Bei dem Stasi-Unterlagenarchiv geht es um den Gesamtbestand der Hinterlassenschaft des Ministeriums für Staatssicherheit. Hier gibt es Ablagen, die nach dem System einer Geheimpolizei sortiert sind. Die sind personenbezogen abgelegt. Hier sind viele Zusammenhänge sachlich noch nicht erschlossen. Und deswegen ist es wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Forscher betreuen, dass sie gemeinsam Recherchewege ergründen, um wirklich zu den Akten zu kommen, die benannt worden sind in den Anträgen.
Das ist eigentlich gerade ein Plädoyer gewesen, dass man den Status quo erhält. Weil im Bundesarchiv, sage ich jetzt mal platt ausgedrückt, haben die wirklich davon keine Ahnung. Ich mag das Bundesarchiv auch gern und ich bin da auch gerne, aber es ist eine völlig andere Kultur. Ich glaube nicht, dass die zusammenwachsen können. Es sei denn, es gibt wirklich zwei Portale. Quasi ich kann nicht über das Bundesarchiv, sage ich jetzt ja als User, mein Vater hat gerade einen Antrag auf Akteneinsicht, persönliche Akteneinsicht gestellt. Das ist extrem kompliziert, aber es kann nicht sein, dass er beim Bundesarchiv auf der Webseite einen Antrag stellt und dann dauert es 5 Wochen, bis die im Bundesarchiv finden, ach so, da geht es um Elsterwerda. Da müssen wir jetzt zu den 1000 Mitarbeitern vom ehemaligen BSTU gehen.
Also ich denke, das ist ein Prozess. Wichtig ist, dass wir insgesamt die DDR betrachten. Wichtig ist, dass wir das Ganze als gesamtdeutsche Angelegenheit betrachten. Und deswegen ist es doch gut, wenn das Gedächtnis der Nation zusammengehalten wird. Natürlich müssen wir die besonderen Kulturen, die Recherchekulturen, den besonderen Gegenstand der Stasi-Unterlagen als Hinterlassenschaft an der Geheimpolizei beachten. Und das wird es auch weiter sein. Deswegen ist ja diese sichtbare Eigenständigkeit vom Deutschen Bundestag formuliert worden. Aber es geht doch auch darum, um Kompetenz, Technik und Ressourcen zu bündeln. Denken Sie mal nur an die Fragen der Digitalisierung. Da ist es wichtig, dass wir hier mit gemeinsamer Kraft vorangehen. Da ist es wichtig, dass die Kompetenzen zusammenkommen. Sonst können wir diese Herausforderungen nicht bewerkstelligen. Und darum geht es doch, dass dann zusätzlich noch der Service verbessert wird, dass zum Beispiel Akteneinsichten auch im Westen Deutschlands in die Stasi-Unterlagen erfolgen können, dass in Koblenz, in Bayreuth, in Ludwigsburg oder Freiburg an diesen Standorten des Bundesarchivs auch das Recht da ist, Stasi-Unterlagen zu betrachten, ob original oder digital, je nach Bedarf. Also all solche Sachen sind ja Vorteile, gerade für die Nutzerinnen und Nutzer, die wir hier auf den Weg bringen. Und das sind die Herausforderungen der Zeit, dass wir uns weiterentwickeln. Und da gehe ich schon nach dem Motto von Wolf Biermann, wer sich verändert, bleibt sich treu.
Dann ist es ja auch nicht so, dass man mit dem Zusammengehen alles Sinnhafte über Bord wirft. Das macht ja keinen Sinn, dass das Bundesarchiv sozusagen sich vorschaltet oder die jetzt dort arbeiten, sich vorschalten vor dem Prozess, der gut funktioniert. Das wird ja auch nicht so sein, dass die Archivarinnen und Archivare und die Auskunftsmitarbeiter, die die Anträge betreuen, dass die jetzt plötzlich, weil sie im Bundesarchiv sind, sich loslösen vom Stasi-Unterlagenarchiv und die Unterlagen zum Kaiserreich betreuen. Ne, weil es gibt ja Kompetenzen im Bundesarchiv genauso wie bei uns und es muss möglichst effizient organisiert sein. So, das heißt, dass wir sicherlich auch uns zusammen gemeinsam auf eine Reise begeben, wie diese unterschiedlichen Geschichten und Kulturen sich besser miteinander vernetzen und am Ende wirklich sowas funktionieren kann, dass man einen Antrag stellt und dass dann man, ich sag mal, als Historiker eine bestimmte Phase, historisches Ereignis sich ansehen will und die Unterlagen der Stasi, aber auch des Ministeriums des Innern oder der Volksbildung zusammen auf den Tisch gelegt bekommt und damit ein viel größeres Bild in einem Gang sozusagen ermöglicht ist. Und das ist ja eher der historische Betrachtung. Und dann gibt es eben das Opfer der Diktatur, das aber vielleicht auch die Unterlagen der Gefängnisverwaltung im Ministerium des Innern sich dann gleichzeitig ansehen kann mit den Stasi-Unterlagen. Aber das würde ich auch sagen, an Tag 1 wird das nicht so einfach möglich sein. Das ist ein Prozess. Ist eigentlich auch spannend.
Gerade die Abteilungen, die nach dem Stasi-Unterlagengesetz arbeiten, das sind ja alles Fachabteilungen mit hochkompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die werden sozusagen hier ihre Arbeit gut weitermachen. Und natürlich werden diese Erkenntnisse, die da sind, auch dann weitergetragen, auch in die anderen Abteilungen des Bundesarchivs. Aber wenn ich alleine dran denke, in der Frage der Zusammenstellung von Editionen, wenn zu bestimmten Themen man dann hineingeht in die Bestände des Stasi-Unterlagenarchivs, aber auch in die Bestände der DDR-Ministerien, kann man Editionen zusammen herausgeben, die dann die Gesamtheit der Akten im Bundesarchiv betrachten oder auch in der Öffentlichkeitsarbeit, in der digitalen Vermittlung. Wenn ich daran denke, dass die Mediatheken erweitert werden mit Dokumenten aus verschiedenen Bereichen oder auch Social Media, da können wir unterwegs sein und können auch das Bewusstsein dafür schärfen, dass die Dinge auch immer in größeren Zusammenhang betrachtet werden und nicht nur fixiert auf die Stadtsicherheit. Das, denke ich, sind Riesenchancen, die hier sich entwickeln können, aber das ist ein Prozess. Da wird nicht einfach der Schalter umgelegt, sondern das wird Schritt für Schritt wachsen. Und gerade ein wichtiges Projekt ist das gemeinsame Archivzentrum. Am historischen Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale werden die Bestände des Stasi-Unterlagenarchivs, die jetzt schon da sind, vorhanden sein. Und dazu kommen die Bestände der DDR-Ministerien. Dazu kommen zum Beispiel die Haftakten. Und der betroffene Bürger kann dann im Lesesaal beides nebeneinander legen. Die Haftakte und die Stasi-Akte aus den zwei verschiedenen Beständen, die unter dem Dach des Bundesarchivs sind. Und genauso kann das auch der Forscher, der Journalist. Und wir können hier praktisch ein Archivzentrum entwickeln, die sogar auch die Bibliotheken mit einbezieht, die Spezialbibliotheken, die hilfreich sind, ein Archivzentrum entwickeln, wo wirklich für die Zukunft etwas gestaltet wird, wo wirklich Synergieeffekte da sind und wo wirklich die Kompetenz und Ressourcen gebündelt werden bis hin zur Digitalisierung.
Sie hören
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Können wir über die Datenbanken kurz sprechen? Das Bundesarchiv hat eine Art der Datenbank. Sie haben eine andere oder die gleiche?
Nein, auch da geht es ja darum, dass wir die Datenbanken verschränken miteinander. Es geht darum, dass wir sagen, die Archivverwaltungssoftware angeglichen wird. Wir haben jetzt schon teilweise eine Zusammenarbeit in bestimmten Archivportalen, Argus zum Beispiel, der Archivgutsuche, die online stattfindet. Das betreiben wir mit dem Bundesarchiv zusammen, sodass man da Begriffe eingibt und dann auf die verschiedenen Bestände in den jeweiligen Archiven verwiesen wird. Argus wird dann abgelöst durch ein Archivverwaltungssoftware Basis, die schon mehrere Jahre im Bundesarchiv angewandt wird. Und wir passen unser ganzes System an, sodass wir dann ein einheitliches System haben, sodass dann auch bestimmte Datenbanken verschränkt werden können und für die Nutzerinnen und Nutzer von Vorteil sind.
Zu den Datenbanken gibt es vielleicht noch zu sagen, dass wir tatsächlich aber eben eine sehr besondere Überlieferung sind insgesamt, weil wir letztendlich die Registratur, die Gesamtdarstellung all dessen sind, was die Stasi hinterlassen hat, als sie im Herbst 1989 zusammengebrochen ist. Und das Bundesarchiv natürlich die reduzierte, repräsentative oder auch das gerade nicht repräsentative von Abläufen im Ministerium zusammenstellt und da sehr viel kleinere sozusagen Gesamtrepräsentanzen hat von diesen Darstellungen und das Archiv der Stasi einfach so gebaut ist, dass es ein Arbeitsinstrument ist für zur Informationsfindung, aber auch zum Informationsverstecken sozusagen, die Mechanik des Geheimen sich darin ablesen lässt und auch so gebaut mit dem absoluten Vertrauen, dass niemals jemand außerhalb dieser Geheimorganisation in diese Unterlagen hineinschauen wird. Insofern ist das auch nicht ganz ohne Komplikation, die Software und Datenbanken und Schließungsinstrumente, die geschaffen sind für eine etwas standardisiertere Überlieferung, auf diesen Gegenstand anzuwenden. Das ist ja bei uns immer auch das Besondere, dass man in der Art, wie Informationen abgelegt sind, wo sie abgelegt sind, in der Aktenkunde, in der Zuordnung, in dem Wandern von Informationen durch diese Organisation des Ministeriums viel erfahren kann über das einzelne Dokument. Das ist in anderen Zusammenhängen auch nicht ganz unverzichtbar, dass man die Kontexte kennt. Aber in so einer Geheimüberlieferung, die eben in ihrer Komplettheit weitestgehend vorhanden ist, ist das nochmal was Besonderes. Und das ist eine große Herausforderung, das in diesen Datenbanken auch wirklich mit darzustellen, was über die innere Logik und die Informationsverarbeitung in diesem Ministerium da zu finden ist.
Wie weit ist diese Migration schon gediehen?
Es sind viele, viele Fragen, die geklärt werden müssen. Alleine die Signatoren, die hier natürlich eine gewisse Tradition haben, dass die nicht verloren gehen, dass man auf die alten Signatoren weiter zurückgreifen kann, aber auch wieder eine Verschränkbarkeit mit den anderen Datensätzen des Bundesarchivs ermöglicht. Das ist noch ein ganzes Stück Arbeit, aber das ist die große Chance. Die Digitalisierung eröffnet ganz neue Möglichkeiten und von manchen Dingen können wir noch gar nicht sprechen, weil da die Entwicklung eine Dynamik hat, die in 5 Jahren wieder ganz anders ist, als wir das jetzt beschreiben können. Aber das Ziel ist immer, wie können wir dieses Archiv noch besser nutzbar machen? Wie können wir sozusagen die Daten so abrufbar machen, dass die Nutzer am Ende zu den Informationen kommen, die sie recherchieren wollen?
Dieses neue Archivzentrum, was da jetzt in Lichtenberg entstehen soll, von dem Sie gerade, wie hieß es nochmal?
Das ist sozusagen ein Archivzentrum, was die Möglichkeiten hat, die SED-Diktatur insgesamt aufzuarbeiten, weil dort die Bestände, die im Bundesbesitz sind, zur DDR vollständig dann gelagert werden.
Also einen richtigen Namen gibt es noch nicht so richtig. Also Namen gibt es wahrscheinlich noch nicht so richtig.
Ja gut, das Ganze ist natürlich dort eingebettet. Der ganze Ort der ehemaligen Stasi-Zentrale gibt es ja den Auftrag, weiterzuentwickeln, zu einem Ort der Demokratie- und Diktaturgeschichte. Und in dem Sinne ist das eingebunden auch in die Entwicklung im Land Berlin. Und da hat das Parlament den Auftrag erteilt, diese Stasi-Zentrale zu einem Campus für Demokratie zu entwickeln. Und dieser Campus für Demokratie, der lebt ja jetzt schon. Der lebt ja jetzt schon mit diesem Baustein Stasi-Unterlagen-Archiv, was der Bundesbeauftragte verantwortet, mit dem Stasi-Museum, was getragen ist von einem Verein, der ASTAG, der antistalinistischen Aktion, wie der Verein sich nennt, und der Robert-Habermann-Gesellschaft im Archiv der DDR-Opposition, die dort präsent sind mit den Dokumenten der Opposition der DDR, aber auch mit einer Open-Air-Ausstellung der Friedlichen Revolution bis hin zum Mauerfall. All das sind sozusagen Eckbausteine der Weiterentwicklung und was zusätzlich noch auf den Weg gebracht worden ist durch den Bundestag, da wird jetzt gerade eine Machbarkeitsstudie gemacht, ein Forum für Opposition und Widerstand. Und das ist die große Chance, dass hier auch doch eine Vielfalt an Angeboten dann da ist, die das Archivzentrum dann sehr gut einbettet.
Und ganz platt gesagt, habe ich irgendwo gelesen, Sie haben da so viel Platz, dass das Bundesarchiv sich freut, dass es da Akten auch unterbringen kann.
Das ist ganz praktisch zu sehen. Das Bundesarchiv hat sozusagen einen Raumbedarf für ihre Unterlagen, die momentan in Berlin-Lichterfelde liegen. Wir haben unseren Raumbedarf, der auch nochmal ergänzt wird um Ausstellungsflächen, die sich weiterentwickeln. Und das addiert, gibt dann sozusagen das Archivzentrum, in dem auf das zurückgegriffen wird, was die historischen Bauten sind, plus natürlich dann auch Bauten für die Magazine, für die Karteiräume, die dann auch klimagerecht und so weiter gestaltet werden, sodass wir das Historische und das Neue zusammenbringen. Und das bedeutet ja dieser Satz, wir schaffen Neues, um den Kern des Alten zu bewahren.
Vielleicht ist das die Neuartigkeit dieser nächsten Phase vom Stasi-Unterlagenarchiv, dass es sich sehr intensiv mit den historischen Orten verschränkt, dass die Akten eben mit den Orten sozusagen eine Einheit bilden, an die sie dann langfristig gelagert werden, auch unter dem Dach des Bundesarchivs. Und das macht es auch nochmal ein bisschen anders, weil die Tradition dieser Akten ist eben nicht nur, dass sie die Arbeit einer Geheimpolizei repräsentieren, die man erstmalig komplett aufgemacht hat, um sie eben aus dem Dunkeln zu zerren und sich darüber auszutauschen, was an Unrecht dokumentiert ist, sondern es ist ja auch in einer Revolution erobert worden. Es war den Menschen dieser Revolution wichtig, dass diese Akten erhalten werden, dass sie zugänglich werden, dass sie mit diesen Akten aufklären können, wie der Staat sich in ihr Leben eingemischt hat und sich ein Stück weit auch ihre eigene Identität zurückholen können dadurch. Und diese Tradition und dieses Besondere an dem Archiv auch weiter leben zu lassen, selbst wenn es in dem Sinne in die klassische Archivarchitektur der Nation eingegliedert wird, macht es eben auch nochmal ein bisschen anders als das Bundesarchiv, das sozusagen vor allen Dingen nach Zweckbauten sucht. Und diese Stasi-Unterlagen sollen eben in diesen historischen Orten auch ein Stück weit ihre besondere Geschichte lebendig werden lassen, wo man gleichzeitig natürlich archivarisch, fachlich ordentlich mit ihnen umgeht. Das macht es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders und bringt eine leicht neue Kultur mit in das große neue Ganze des Bundesarchivs.
Wir merken das ja auch, dass der Bedarf da ist. Alleine, was wir erlebt haben an Archivführungen in den letzten Jahren, nicht nur aus Deutschland, sondern auch international. Die Menschen nehmen diese Akten als etwas Besonderes wahr. Es ist ein Monument des Überwachungsstaates und gleichzeitig auch Zeugnisse des Freiheitswillens von Menschen. Und das als Gegenstand zu erleben, sie zu riechen, das ist etwas, was die Menschen immer wieder betonen, dass es ein besonderes Erlebnis ist, das wahrgenommen zu haben und dann auch zu begreifen, dass hinter jeder Akte menschliche Schicksale stecken. Das ist schon eine Besonderheit. Es ist durchaus ein musealer Charakter dieser Akten, der hier auch zum Tragen kommt. Und nicht umsonst hat der Deutsche Bundestag hier gesagt, dass der Gesamtbestand erhalten bleibt. Das ist auch ein wichtiges Signal, dass dieser Gesamtbestand einen besonderen Wert hat.
Das heißt, Dagmar, ich verstehe dich auch so, diese Standorte sind total wichtig. Auch die lokalen Standorte, wo die Stasi gewirkt hat, Rostock zum Beispiel.
Ist die regionalen Standorte, genau.
Ja.
In den östlichen Bundesländern.
Genau. Wir sprechen ja jetzt immer wieder von der nächsten Generation. Also wo geht das Archiv hin in der nächsten Generation? Die nächste Generation wird wahrscheinlich so ein Archiv nur noch digital ansteuern. Das heißt, wird sich dafür interessieren, was kann ich an Digitalisaten schon online sehen. Das ist bei der Europeana zum Beispiel fantastisch. Also da, aber das ist jetzt ganz anders gelagert, was auch immer. Aber ist der Ort wirklich so wichtig dann auch in der Zukunft? Also dass der Louvre in Paris ist, ist wichtig, aber dass die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt und die meisten wissen auch nicht Frankfurt und Leipzig, ist eigentlich unwichtig. Die könnten auch in Speyer stehen, oder?
Nein, das hat sich doch gezeigt in der Praxis, dass historische Orte eine besondere Bedeutung für die Gegenwart haben, gerade für die nächsten Generationen, weil sie haben eine Kraft, sie haben etwas Konkretes. Dieser historische Ort ist mitten in Berlin, mitten in der Stadt, die als Metropole sozusagen die Welt anzieht. Und mitten in dieser Stadt ist ein Ort, an dem etwas stattgefunden hat, von der Stasi-Zentrale aus sind Maßnahmen ausgegangen, die eingegriffen hat in das Leben vieler Menschen, die die Grundlage zum Machterhalt einer SED mitgeliefert hat, die dafür Verantwortung getragen hat, dass dieses Deutschland geteilt war, dass Europa geteilt war. All das sozusagen von einem historischen Ort der Schreibtischtäter, die hier etwas hinterlassen haben, nämlich diese Akten. Das ist eine Überlieferung, die Sie sagen, mehr ausdrückt als nur die Information, die in diesen Akten drin steckt. Und das ist dann der museale Charakter, das ist das Konkrete, was sichtbar ist, was greifbar ist. Und das erleben wir ja, wenn wir die jungen Menschen hier bei uns zu Besuch haben, aber auch insgesamt überhaupt die Menschen, die dann plötzlich da sitzen und in diesen Beispielakten blättern, ja, die sie auch digital sich anschauen können. Wir haben eine Stasi-Mediathek online, wo die Menschen schon digital blättern können. Aber es nochmal anzufassen, in diesen Akten sozusagen eins zu eins das, die Dinge zu lesen, keine Auswahl, sondern mal wirklich so ein Band, so ein Operativvorgang in der Hand zu haben, der die Grundlage dafür war, dass Menschen ins Gefängnis gesperrt worden sind, dann wird es plötzlich ganz anders nachvollziehbar. Und das ist etwas, was wir in der Praxis bestätigt bekommen. Und deswegen gehen wir diesen Weg weiter.
Und das an dem Ort zu tun, wo die Menschen, die diese Schriftstücke beschrieben haben und diese Pläne gemacht haben, vor dann 35 oder 40 oder 50 Jahren gearbeitet haben. Das ist, glaube ich, diese Kombination. Ich glaube auch, ich habe auch darüber nachgedacht. Ne? Das eine ist das Haptische, das Nahbare, das Erfahrbare, der historische Ort mit den originalen Akten. Aber hey, Digitalisierung ist das große Schlagwort. Irgendwann braucht man das nicht mehr. Aber ich glaube, das bedingt sich quasi sogar gegenseitig. Natürlich die Informationen, dass sich auseinandersetzen mit dem Wirken der Stasi, mit den Akten, das kann man digital machen. Aber die Beschäftigung mit dem Ort, wie das wirklich war, was es heißt, so ein Ministerium der Überwachung zu organisieren, diesen historischen Ort zu erleben, diese Akten dort zu überlegen und diese Tradition der Eroberung der Akten durch Menschen zu erleben, das ist eben nochmal was anderes. Das eine ist die Tradition des Archivs seit 1990 und das andere ist die Dokumentation der Repression 40 Jahre davor. Und das ist ja auch immer so schwer vorstellbar, ne? Aber Archive sind nun wirklich Einrichtungen für extrem lange Zeiträume. Und es wird irgendwann die Zeit kommen, wo das Stasi-Unterlagenarchiv länger existiert, als die Stasi jemals existiert hat. Und dann wird es nochmal 10 Jahre und 20 und 30 Jahre weitergehen. Und sich zu überlegen, welche Strukturen schafft man, die so langfristig dann für Gesellschaft Optionen und Antworten und Auseinandersetzungsmöglichkeiten bieten. Das ist die Kunst heute. Und da kann man schon auch verstehen, dass man ein bisschen sich fragt, ist es nicht zu früh und ist es doch die richtige Geschichte? Aber gleichzeitig dauert das ja auch alles doch sehr lange, bis sich die Dinge sozusagen materialisieren. Also auch neue Bauten wird man nicht in einem halben Jahr aus dem Boden stampfen. Das hat alles auch lange Zeiträume, bis es zu dem Punkt kommt, wo sich das, die neue Gestalt auch dann wirklich präsentiert.
Machen wir es doch mal konkret. Schauen wir uns mal Rostock an. Dort gibt es eine ehemalige Bezirksverwaltung, wo es einen Stasi-Knast gibt, der als Gedenkstätte hergerichtet worden ist und in Zukunft von der Landeszentrale für Bildung betrieben wird. An diesem Ort der ehemaligen Bezirksverwaltung werden wir den Archivstandort errichten, der die Akten beherbergt. Und gerade die Kooperation mit dieser Gedenkstätte, die hergestellt wird, wo wir schon in den Gesprächen sind, auch mit dem Landesministerium, wo wir dort deutlich machen können, wie die Stasi gearbeitet hat, dass sie nicht nur Informationen gesammelt wird, hat, sondern dass sie auch die Menschen ins Gefängnis gesteckt hat. Das heißt, wir können dort eine Beispielakte zeigen, eines Operativvorgangs, wo aus dem beschriebenen Papier ja, ein konkreter Eingriff in ein Menschenleben geworden ist und der Mensch dann in einer Zelle, die man nebenan auch betrachten kann, gesessen hat über Monate und kaputtgespielt worden ist und bis heute auch Nachwirkungen vielleicht hat. All das können wir dort vor Ort erzählen, aber wir können auch noch was anderes erzählen, dass dieser Ort im Dezember 89 erobert worden ist von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie die Akten gesichert haben und dass sie der Stasi dem Treiben ein Ende bereitet haben. All das kann dort erzählt werden und dort wird auch die Voraussetzung geschaffen, dass die Universität Rostock hier Forschung organisiert, dass junge Menschen sozusagen diesen Ort und diese Dokumente nutzen können für ihre wissenschaftlichen Studien, um auch aufzuklären über Diktatur und auch über Revolution, aber auch gleichzeitig auch den Wert von Fragen der Menschenrechte hier betonen können.
Okay, der Zufall will es ja, dass Sie in Rente gehen, wenn der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen nicht mehr existiert und das Ganze offiziell dann ins Bundesarchiv integriert wird, teilweise. Was haben Sie noch vor im nächsten halben Jahr?
Also ich denke, dass das nächste halbe Jahr ausgefüllt ist, gerade von diesem Transformationsprozess in der Kompetenzbündelung, in den Fragen der neuen Möglichkeiten an den Standorten, aber auch insgesamt für die Nutzerinnen und Nutzer eine Verbesserung des Services, gerade auch durch die Digitalisierung. Da denke ich, sind wir insgesamt auf einem guten Weg unter dem Dach des Bundesarchivs.
Also konkret fahren Sie dann öfter nach Koblenz? Und die Koblenzer kommen zu Ihnen?
Nein, wir haben ja intensiven Austausch. Wir haben jede Woche auch mit der Leitung des Bundesarchivs eine Videokonferenz. Wir haben hier Facharbeitsgruppen, die die Dinge konkret besprechen. Und ich sage es nochmal, in vielen Fragen arbeiten unsere Kolleginnen und Kollegen einfach weiter und jeder Nutzer und Nutzerin sollten wissen, dass hier bewährte Fachkräfte sind, das Stasi-Unterlagengesetz weiter gilt und die Menschen auch zu den Akten kommen, die sie bei uns einsehen wollen. Also ich glaube, eins muss nochmal deutlich gesagt werden. Ich sehe darin sogar eine Verdopplung der Kraft, denn wir haben dann ein Stasi-Unterlagenarchiv unter dem Dach des Bundesarchivs. Die andere Kraft wird sein, der Bundesbeauftragte für die Opfer, der dann ganz gezielt auch als Berater des Deutschen Bundestages dafür sorgen kann, dass man den Opfern gerecht wird. Und das, denke ich, ist das Wichtige. Und somit verbinden wir sozusagen, dass wir den Opfern gerecht werden und gleichzeitig die Brücke in die nächste Generation bauen.
Haben wir noch einen schönen Archivton?
Aber natürlich, auch das neue Jahr geht natürlich gleich weiter. Wir haben ja über 22.000 Archivtöne, da geht uns so schnell nicht unbedingt die Luft aus. Und insofern, ja, auch Bühne frei für den akustischen Blick ins Archiv. Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Unser heutiges Beispiel ist nicht nur was für Fußballfreunde. In mehreren Telefonaten versucht der Offizier des Hauses, der ODH, die Zuständigkeiten für einen geordneten Ablauf des UEFA-Cup-Spiels zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart 1989 in Dresden festzustellen. Da Sportfragen politische Fragen sind, ist das ein schwieriges Unterfangen. Einer der Gesprächspartner ist ein sehr ungehaltener Chef, der langjährige Leiter der BV Dresden, Generalmajor Horst Böhm. Von 48 Minuten hören wir knapp 3.
Generalmajor, ich habe erst mal einen Befehl ausgeführt, den Dienstleiter in der SED-Bezirksleitung angerufen. Er hat sich das angehört und hat den Vorschlag gemacht. Also wenn das schon so wäre und Sie wären der Meinung, möchten Sie bitte den Genosse Keppert selber anrufen.
Na, der Genosse Keppert ist nicht, rufst ihn wieder an. Der Genosse Keppert ist nicht mein Vorgesetzter, sondern ist mit Abteilungsleiter Bezirksleitung. Hier geht es auch nicht um Sicherheitsfragen, sondern um Sportfragen, sagst du ihm. Und wenn der diensthabende Bezirksleitung von der Staatssicherheit so eine Mitteilung kriegt, dann kann er nicht den Genossen Keppert anrufen, muss er den Abteilungsleiter Sport anrufen. Und der Abteilungsleiter Sport muss das einleiten, das sagst du ihm. Und ich verbitte mir eine solche Antwort, kannst du uns dazu sagen. Wir sind keine Affen hier. Hier geht's nicht um Sicherheitsprobleme, um Sportfragen. Wir haben keine Angst, als Sicherheit machen wir da alles und so weiter. Das ist eine Frage des DDSB und Sport und da gibt's Abteilungsleiter Sport und die sollen das alles einleiten. Gemeinsam mit Dynamo. Das ist keine Sicherheitsfrage. Das ist eine politische Frage. Hast verstanden? Sag ihm das. Mit wem hast du geredet?
Mit den Diensthabenden.
Mit wem? Na, musst du fragen, was bist denn du für ODH der Bezirksverwaltung? Redst mit irgendwelchen Leuten, weißt du überhaupt nicht, mit wem du redest? Na ja, ne Mensch, muss ich euch denn das alles noch sagen? Das sind alles Grundfragen, mein lieber Mann. Sag ihm, hast mit mir geredet. Ich verstehe seinen Rückruf nicht. Er ist der diensthabende Bezirksleitung. Hier geht es nicht um Sicherheitsfragen, sondern um politische Fragen. Sagst du so, wie ich das sage? Und es ist auch keine Frage des Genossen Gebert, sondern eine Frage der Abteilung Sport und Jugend und Körperkultur. Die sollen mit Dynamo reden. Wir wollen verhindern, dass der Genosse Stamnitz wieder eine Information an ZK machen muss. Hast du das richtig begriffen, was ich sage? Das kann doch wohl nicht wahr sein, was ich hier tue. Du redest aber mit Leuten, weißt überhaupt nicht, mit wem du redest. Das also empört mich, muss ich dir sagen, Mensch. Nein, nicht doch, Mensch, hör mal, ich rede jetzt mit dir als Staatssicherheitsmann. Du redest mit irgendwelchen Leuten, weißt überhaupt nicht, mit wem du redest. Lass das mal durch den Kopf gehen. Du kannst dich ja hier drüben irgendjemand melden, musst du wenigstens fragen, Genosse, wer sind Sie? Wir sind doch hier keine Volkssolidarität. Hier geht es um echte Grundfragen. So, was hast du noch?
Sie hörten
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.